RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Den dritten Tag in Folge haben sich Israel und der Iran mit heftigen Angriffen überzogen. In beiden Ländern gab es erhebliche Zerstörungen und immer wieder Luftalarm. Für die Bevölkerung bedeutet das erneut bange Stunden, mit Glück in Tiefgaragen oder Schutzräumen. In Israel wurden mehr Ziele als gestern getroffen. Dabei gab es mindestens 10 Tote und etwa 200 Verletzte.
Eine Trümmerlandschaft südlich von Tel Aviv. Mitten in der Nacht schlägt eine ballistische Rakete aus dem Iran im Vorort Bat Yam ein. Den ganzen Tag über suchen die Rettungsmannschaften nach Überlebenden des verheerenden Einschlags. Die Anwohner sind schockiert. Niemals dachten wir, dass es einen so gewaltigen Einschlag geben kann. Wir sind die kleineren Raketen aus Gaza gewöhnt. Aber mit solch einer Zerstörung hatte keiner gerechnet. Zwei große Angriffswellen hatte der Iran in der Nacht auf Israel gestartet. Nicht alle Raketen kann das Abwehrsystem abfangen. Es gibt Tote und zahlreiche Verletzte. Ministerpräsident Netanyahu kündigt eine harte Antwort an. Der Iran wird einen sehr hohen Preis zahlen für den vorsätzlichen Mord an Zivilisten, Frauen und Kindern. Wir werden ihnen einen vernichtenden Schlag versetzen. In Israel richten sich die Menschen auf eine längere Auseinandersetzung mit dem Iran ein. Der Ausnahmezustand wird vorerst bis Ende des Monats verlängert. Wozu der Iran militärisch fähig ist, haben viele heute am eigenen Leib erfahren.
Und ich frage nach bei Christian Limpert in Tel Aviv. Wie ist die Situation jetzt am Abend in Israel?
Ja, man sieht vielleicht, wir stehen in unserem Schutzraum. Wir hatten kurz vor dieser Schalter eine Alarmierung. Es gibt Medienberichte darüber, dass Raketen in Haifa eingeschlagen sein sollen, auch im Süden des Landes. Und die Lage im Land ist extrem angespannt. Die Menschen haben erlebt, dass diese Eskalation deutlich gefährlicher ist als alles, was man bislang kannte. Die Menschen gehen sehr frühzeitig in Schutzräume, sind sehr angespannt. Auch wir haben mit Blick auf die Eigensicherheit die Maßnahmen erhöht. Wir schicken zum Beispiel Mitarbeiter mit einem weiteren Weg früher nach Hause oder versuchen, im Team zu bleiben, über Nacht, und müssen von Minute zu Minute neu prüfen, ob wir da, wo wir sind, sicher arbeiten können.
Ja, ich bitte die Tonqualität zu entschuldigen. Vielen Dank für die Eindrücke und Informationen. Christian Limpert in Tel Aviv. Teheran wird brennen, so hatte es Israels Verteidigungsminister Katz gestern angedroht. Tatsächlich wurden kurz darauf bei Angriffen Öldepots in der iranischen Hauptstadt in Brand gesetzt. Auch Waffenfabriken und Lager rücken in den Fokus der israelischen Attacken. Nach Angaben von Premierminister Netanyahu wurde auch die wichtige Urananreicherung in der Atomanlage Natanz zerstört.
Wadi Asr, eine der bekanntesten Straßen Teherans, mit vielen Restaurants und Geschäften. Israels Militär greift auch heute zahlreiche Ziele im Iran an, vor allem in der Hauptstadt. Aufnahmen davon tauchen in sozialen Medien auf, obwohl das Internet vom Regime gedrosselt wird. Auch die journalistische Arbeit ist nach wie vor stark eingeschränkt. Durch die Angriffe soll auch die Wasserversorgung in einigen Stadtteilen betroffen sein. Heute Morgen waren manche Teheraner noch wie gewohnt zur Arbeit gegangen, doch sehr viele verlassen inzwischen die Stadt. Das israelische Militär sagt, es habe noch eine umfassende Liste von Angriffszielen und fordert Menschen auf, Gebiete rund um militärische Einrichtungen zu verlassen. Sehr viele machen sich deshalb auf in den Norden des Landes. Doch aus Teheran rauszukommen ist schwer. An den Tankstellen lange Schlangen. Die Menschen sind sehr besorgt. Es ist keine gute Situation. Die Tankstellen liefern nicht die Menge, die wir brauchen. Ein Auto braucht 40 bis 50 Liter Sprit, aber sie verkaufen nur 20 Liter. Und dann muss man wieder anstehen. Die meisten Menschen haben vor, die Stadt zu verlassen. Währenddessen rechtfertigt Irans Außenminister die Angriffe auf Israel als Selbstverteidigung. Wenn die Angriffe aufhören, hören wir auch auf. Doch nach einem Ende sieht es bisher nicht aus. Die Angriffe beider Seiten gehen weiter.
Katharina Willinger, Sie beobachten die Situation im Iran von Istanbul aus. Was hören Sie von Ihren Kontakten vor Ort?
Genau, ich berichte ja für Sie momentan aus Istanbul, weil ich gerade nicht die Möglichkeit habe, aufgrund der Situation in den Iran zu reisen. Und das Bild verzerrt natürlich die Situation, denn unsere Mitarbeiter, Kontakte, Freunde im Iran, die erleben gerade sehr, sehr bange Stunden. Ich bin in ständigem Austausch. Es gibt ja keine Bunker, es gibt keine Schutzräume, wo sie Zuflucht suchen können. Und wir hören den ganzen Tag schon von Detonationen, Explosionen. Jetzt vor wenigen Minuten kam die Nachricht, die Luftabwehr in Teheran ist wieder angesprungen. Es gab wohl auch heftige Angriffe auf den Westen des Irans. Da sagen die Israelis, das betrifft Boden-Boden-Raketen, die man da treffen müsste. Heute erstmals auch die Meldung, dass es im Osten des Landes in Mashhad Angriffe gab, auch auf den dortigen Flughafen. Da gibt es ja auch Bilder, die wir sehen konnten. Und das große Problem, wir haben in Nadja Armbrusts Beitrag auch gesehen, die Menschen versuchen ja, die Stadt zu verlassen. Die israelischen Militärangaben waren ja, entfernt euch von Einrichtungen, die militärischer Natur sind. Waffenlager beispielsweise in Teheran. Ihr seid in Gefahr, wenn ihr das nicht tut. Aber die Anwohner in Teheran, die wissen natürlich nicht, wo das Regime seine Waffen versteckt. Insofern ist die Sorge sehr groß. Und ich habe großes Verständnis dafür, dass da jetzt viele Menschen versuchen, sich in Sicherheit zu bringen.
Katharina Willinger, danke nach Istanbul. Die Eskalation im Nahen Osten dürfte morgen auch großes Thema beim G7-Gipfel in Kanada sein. Dort treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 7 großen westlichen Industrienationen. Für Kanzler Merz eine Premiere. Die größte Aufmerksamkeit gilt aber US-Präsident Trump. Er hatte schon einmal eine G7-Einigung platzen lassen. Und seine Außen- und Zollpolitik ist unter den Teilnehmern mehr als umstritten.
Der französische Präsident reist über Grönland nach Kanada. Kein gewöhnlicher Stopp und bereits vor dem Gipfel ein Seitenhieb in Richtung Donald Trump, der nicht nur damit gedroht hatte, Kanada zu annektieren, sondern auch Grönland zu übernehmen. Ich bin sehr froh, hier zu sein und die Probleme zu verstehen, aber auch, um die Freundschaft und Solidarität von Frankreich und der Europäischen Union zu übermitteln. Für den Kanzler ist es der erste G7-Gipfel. Auch er weiß, der Erfolg wird maßgeblich davon abhängen, wie gesprächsbereit Donald Trump ist.
Dieses Mal wird es um eine klare Perspektive für eine Einigung im Zollstreit gehen, auch über Fragen der Wirtschaftssicherheit, der Versorgung mit kritischen Rohstoffen und der Zusammenarbeit bei neuen Technologien wollen wir sprechen.
Die Kulisse spektakulär, die Themen schwierig. Der Krieg zwischen Israel und dem Iran wird das Treffen in Kananaskis überschatten. Bereits gestern hat Gastgeber Mark Carney seinen britischen Kollegen empfangen. Man teile gemeinsame Geschichte und Werte, betonen beide. In Kananaskis soll es viel Zeit für solche bilateralen Gespräche geben. Carney will einen Eklat verhindern wie damals 2018. Dieses Bild wurde zum Symbol für ein Treffen mit viel Streit und Spannungen. Auf dem Heimweg ließ Donald Trump die Abschlusserklärung platzen. Wie ein Gespenst hängt der Eklat von damals über dem Gipfel hier in den Rocky Mountains. Auch deshalb hat Gastgeber Carney die Erwartungen heruntergeschraubt. Es soll diesmal keine gemeinsame Abschlusserklärung geben. Wenn es gelänge, hier ein Zeichen der Einigkeit zu setzen, dann wäre das schon ein Erfolg.
Während der G7-Gipfel für den US-Präsidenten Pflichtprogramm ist, war das hier gestern in Washington wohl die Kür. Trump nahm dort eine große Militärparade ab, die er angeordnet hatte. Offiziell zum 250. Gründungstages des US-Heeres und angeblich nur zufällig an seinem 79. Geburtstag. Landesweit gab es zahlreiche Gegenproteste mit reichlich Buhrufen und Spott.
Sie marschieren durch die Straßen von Philadelphia, protestieren am sogenannten No Kings Day gegen die Politik ihres Präsidenten. In der Stadt, in der die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung unterzeichnet wurden, erinnern Zehntausende daran, dass die USA eine Demokratie sind und keine Monarchie. Wir haben eine Verfassung und an die müssen wir uns halten. Wir haben keinen König, wir haben einen Präsidenten. Dessen Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Gesetze treu ausgeführt werden. Das ist seine einzige Aufgabe. Millionen Menschen gehen landesweit bei bis zu 2000 Demos auf die Straße, so die Organisatoren. Besonders viele sind es in Los Angeles. Dort, wo vor einer Woche friedliche Proteste gegen die Abschiebepolitik von Donald Trump in Gewalt umschlugen und auf dessen Befehl sowohl die Nationalgarde als auch die Marines zum Einsatz kamen, gegen den Willen des demokratischen Gouverneurs von Kalifornien.
Ich bin hier, weil ich bereit war, für unsere Verfassung zu sterben. Aber im Moment werden unsere verfassungsmäßigen Rechte von unserem Präsidenten mit Füßen getreten und missachtet. Der nimmt unterdessen in Washington D.C. eine millionenschwere Militärparade ab, die Kritiker für Verschwendung von Steuergeld halten. Jedes andere Land feiert seine Siege. Es ist an der Zeit, dass Amerika das auch tut. Genau das machen wir heute Abend. Bis auf wenige Ausnahmen bleiben die Proteste friedlich. Unter anderem in Chicago kommt es jedoch auch zu vereinzelten Festnahmen.
In Deutschland wurden heute alle Frauen und Männer gewürdigt, die in der Bundeswehr ihrem Land dienen und gedient haben. Der Veteranentag, von der Vorgängerregierung auf den Weg gebracht, wurde zum ersten Mal begangen. Es gehe um Dank, Anerkennung und Respekt, betonten Kanzler Merz und Verteidigungsminister Pistorius. Zurzeit gibt es rund 10 Millionen aktive und ehemalige Soldatinnen und Soldaten. Viele waren in Auslandseinsätzen.
Stefan Krämer, 35 Jahre alt, Veteran. 2011 geht der Scharfschütze für die Bundeswehr nach Afghanistan. Da ist er 20 Jahre alt. Er lebt einen Anschlag, bei dem ein Freund stirbt. Erfahrungen, die er bis heute mit sich rumschleppt.
Im ersten Einsatz mit 20 Jahren und dann einen der heftigsten Anschläge auf die Bundeswehr, dass ein ganzer Schützenpanzermarder zersprengt wird und einer von uns sein Leben gegeben hat. Das ist, es bleibt im Kopf.
Das Erlebte verarbeitet er musikalisch. Er rappt über sein Gefühl, von der Gesellschaft vergessen zu sein, vom Staat und von der Bundeswehr. Der Veteranentag, bei dessen Eröffnung in Berlin er auftritt, sei überfällig, sagt er.
Als Afghanistan-Veteran ist dies nochmal eine Art, wenn die Menschen an dir vorbeigehen würden und wissen, dass du Soldat bist, dass sie einfach sagen, danke für deinen Dienst. Und das, finde ich, ist einfach ein großer Punkt Richtung Wertschätzung.
Mit insgesamt mehr als 100 Veranstaltungen in ganz Deutschland wurde der bundesweit erste Veteranentag heute begangen. In Berlin zeichnete Verteidigungsminister Pistorius ehemalige Soldatinnen und Soldaten mit dem Veteranenabzeichen aus. Dieser Tag sei ein Zeichen des Respekts.
Diese Feierstunde hier im Herzen der Hauptstadt ist ein Anfang. Aber auch das gehört zur Wahrheit dazu. Sie alleine schafft noch keine Veteranenkultur. Dazu braucht es mehr. Ich wiederhole es. Es braucht Sichtbarkeit, mehr Anerkennung und mehr konkrete Zeichen.
Zeichen, auf die Veteranen wie Stefan Krämer lange gewartet haben. Ehemalige Soldaten wie er wollen vor allem eines: gesehen werden.
Die Corona-Pandemie müsse dringend aufgearbeitet werden, auch seine eigenen Fehler. Das sagte Ex-Gesundheitsminister Spahn am Abend im ARD-Bericht aus Berlin. Es sei damals eine maximale Notsituation gewesen. Deshalb habe das Kabinett entschieden, sein Ministerium solle Masken einkaufen. Die Beschaffungsämter von Innen- und Verteidigungsministerium hätten das nicht gekonnt. Spahn reagierte damit auf einen geheimen Untersuchungsbericht, aus dem WDR, NDR, SZ und das ARD-Hauptstadtstudio heute zitieren.
Das sind sie, bisher nicht bekannte Teile eines unveröffentlichten Sonderberichts. Darin werden Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn schwere Versäumnisse bei der Maskenbeschaffung zu Beginn der Corona-Pandemie vorgeworfen, in ungewohnt scharfer Form. Zitat: Fehlendes ökonomisches Verständnis und politischer Ehrgeiz können aber, wie in diesem Fall, dazu führen, dass nicht als Team Staat, sondern als Team Ich gehandelt wird. Heißt, Jens Spahn als Team Ich, nicht als Team Staat. Der Vorwurf, er habe nachweislich gegen den Rat seiner Fachabteilungen entschieden, die Beschaffung der Masken allein in seinem Ministerium meistern zu wollen. Den Beschaffungsbehörden habe er nicht vertraut, so der Bericht. Auch Einwände aus dem Innenministerium habe er ignoriert. In der ARD verteidigt sich Jens Spahn. Bei ihm seien keine Warnungen eingegangen.
Bei mir persönlich nicht. Ich weiß auch nicht und keiner weiß gerade, in welchem Kontext diese Behauptung aufgestellt wird und von wem aus welchem Ministerium. Der Bericht ist ja nicht öffentlich.
Laut diesem bislang unveröffentlichten Bericht wurden durch Spahns Vorgehen zu viele Masken zu viel zu hohen Preisen beschafft. Beauftragt wurde ein Logistiker, der die enormen Liefermengen nicht bewältigen konnte. Noch immer klagen Lieferanten gegen das Gesundheitsministerium, weil ihre Ware nicht bezahlt worden sei. Verheerend kritisieren die Grünen.
Wir werden auch in den nächsten 2 Jahren noch von Dutzenden Maskenhändlern verklagt und müssen wahrscheinlich als deutsche Steuerzahler nochmal 3,5 Milliarden zahlen, zusätzlich zu den fast 6 Milliarden, die wir schon bezahlt haben.
Der gesamte Bericht bleibt weiter unter Verschluss. Die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU will ihn nicht veröffentlichen.
Der SC Magdeburg hat zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte die Handball-Champions League gewonnen. In Köln bezwang der Vizemeister in einem rein deutschen Finale die Füchse aus Berlin mit 32-26.
Der SC Magdeburg jubelt über den Gewinn der Handball-Champions League. Gegen Bundesliga-Konkurrent Berlin setzt sich der Barcelona-Bezwinger im Finale in Köln nach einer spannenden Begegnung durch. Beide Teams mit nervösem Start, einigen Fehlern im Aufbau und einer ganzen Menge Kampf und Rivalität. Magdeburg übernimmt nach knapp 20 Minuten die Kontrolle der Partie, erzielt durch Zeradia das 11-8 die erste 3-Tore-Führung. Berlin dagegen lässt im ersten Abschnitt einige Chancen ungenutzt. Kurz vor der Pause scheitert Freihöfer am überragenden Torwart Hernandez. Pausenstand 16-12. 10 Minuten vor Spielende kommt Magdeburg durch den überragenden Gisli Christiansson mit 8 Treffern bester Werfer der Partie zu einer 5-Tore-Führung und kann sich zudem auf Torwart Sergej Hernandez verlassen, der mit 18 Paraden großen Anteil am Erfolg hat. Am Ende gewinnt Magdeburg verdient mit 32-26 und feiert den dritten Champions-League-Triumph der Vereinsgeschichte.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 16. Juni.
Von Westen geraten wir wieder zunehmend unter Hochdruckeinfluss und so wird es in der neuen Woche wieder freundlicher und wärmer. Die teilweise unwetterartigen Schauer und Gewitter ziehen sich im Laufe der Nacht nach Südosten zurück, während es von Westen immer mehr aufklart. Morgen gibt's teils Sonne, teils Wolken, im Südosten anfangs noch öfter Schauer, sonst meist trocken mit dem meisten Sonnenschein in Küstennähe sowie im Südwesten. Im Osten und Süden heute Nacht 16 oder 17, im Sauerland nur um 10 Grad. An der See morgen knapp unter 20 Grad, im Westen dagegen sommerlich warm. Dienstag gibt's viel Sonnenschein und meist nur lockere Wolken, dabei trocken. In den folgenden Tagen erwartet uns eine meist trockene und freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Dabei geht's mit der Temperatur zumindest im Süden wieder nach oben.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio. Der ARD-Infoabend.
Der Hintergrund.
Fast 25.000 Flugzeuge sind täglich unterwegs. Die Industrie schätzt, dass sich ihre Zahl in den kommenden 20 Jahren verdoppeln wird. Denn immer mehr Menschen, vor allem in Asien, wollen fliegen. Auf der einen Seite ein Ausdruck von Dynamik, von Freiheit, auf der anderen ein Problem für den Planeten und seine Atmosphäre. Dabei hat sich auch die Luftfahrt zu Net Zero verpflichtet, CO2-neutral bis zum Jahr 2050. Kann das funktionieren? Jörg Pfuhl hat sich beim weltgrößten Flugzeugbauer Airbus umgeschaut.
25 Jahre ist es her, da umrundete der Schweizer Arzt und Umweltpionier Bertrand Piccard die Erde nonstop in einem Ballon. 10 Jahre ist es her, da umflog Piccard die Welt in einem Solarflugzeug. Jetzt hat der Mann ein neues Ziel.
You imagine the next step. That's an aeroplane with 100 passengers.
Der nächste Schritt ist ein Flugzeug mit 100 Passagieren, betankt mit flüssigem Wasserstoff und Sauerstoff, genau wie bei einer Rakete. Es startet in Toulouse, steigt 100 Kilometer hoch, schaltet nach 15 Minuten den Motor ab, fliegt parabelförmig, suborbital und landet nur 2 Stunden später in Sydney. Das ist Wasserstoff. Es wird vielleicht schwierig sein, sagen wir, von Paris nach London zu fliegen. Aber wenn man suborbital geht, parabelförmig und emissionsfrei fliegt, dann wird sich etwas ändern.
Zero emissions. Then it's going to make a change.
Sein Wasserstoffflieger ist zu einem Drittel fertig, sagt Piccard. 2028 soll es soweit sein. Airbus wird länger brauchen. Aber grundsätzlich sehen sie es dort genauso. Das Kerosin der Zukunft ist flüssiger Wasserstoff.
Today we reaffirm our belief.
Heute bekräftigen wir unsere Überzeugung,
that hydrogen can and will fly.
Wasserstoff kann und wird fliegen.
Glenn Llewellyn, Vizechef des Airbus-Projekts Emissionsfreies Flugzeug.
Wir sprechen hier von einem vollelektrischen Verkehrsflugzeug mit 100 oder mehr Sitzen.
Der Weg zum Antrieb dieses Zukunftsfliegers führt nach Hamburg-Finkenwerder, durch mehrere Sicherheitstüren in die Labore des Zentrums für angewandte Luftfahrtforschung. Airbus hat hier Räume und ganze Hallen angemietet.
Wir reden von disruptiv, das ist absolut disruptiv. Das ist tatsächlich eine kleine Revolution, die wir da vor uns haben.
Nicole Dreyer-Langlet ist in der Geschäftsführung von Airbus Deutschland für Forschung und Entwicklung verantwortlich. Mit ihren rund 300 Mitarbeitern ist sie einen halben Kilometer weg vom Airbus-Werksgelände ins Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung gezogen. Auch Lufthansa Technik forscht hier oder das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Es geht um Austausch untereinander, aber der Austausch hat auch Grenzen. Lufthansa-Leute dürfen nicht in Airbus-Labore.
Da geht's ans Eingemachte. Das sind die relevanten Bereiche und die wollen wir natürlich auch schützen, sodass wir eben nicht mit allen teilen, woran wir arbeiten, sondern eben unsere Mitarbeiter auch angehalten sind, da wirklich, ich sag mal, in der Kantine wirklich sich eher nur über andere Sachen zu unterhalten, aber nicht über die Arbeit selber.
Nach den harten Corona-Jahren geht es dem Konzern wieder glänzend. In den Büchern stehen Flugzeugbestellungen für mehr als 10 Jahre Vollauslastung der Fabriken. Denn immer mehr Menschen wollen fliegen.
Man gehört, ungefähr 90% der Population in Indien ist noch nie geflogen. Die werden in Zukunft genauso fliegen wollen, genau wie wir schon die Welt bereist haben.
Das ist schön für einen Flugzeugbauer wie Airbus. Aber nur, wenn die Welt und ihre Atmosphäre dieses Wachstum aushalten.
Die License to operate, das heißt, dass wir überhaupt diesen Wachstumsmarkt haben werden, ist, dass wir klimaneutrale oder klimafreundliche Flugzeuge bauen können. Und das ist genau der Hauptgrund, warum wir an der Forschung arbeiten, damit wir das schaffen können, bis 2050 tatsächlich dann entsprechend auch die Klimawirkung zu reduzieren.
Seit 5 Jahren arbeitet Airbus am emissionsfreien Flieger. Lange haben die Ingenieure zweigleisig geforscht. Die eine Gruppe an der Verbrennung von Wasserstoff in sozusagen herkömmlichen Jet-Triebwerken. Die andere Gruppe, die in Hamburg, an der Brennstoffzelle. Sie wandelt Wasserstoff in Strom um und treibt damit den Propeller an. Jetzt ist die Entscheidung gefallen.
Warum gerade die Brennstoffzelle? Ist, weil sie nicht nur die CO2-Emissionen komplett eliminiert, sondern auch, weil sie bei den Stickoxiden sehr vorteilhaft ist und auch die Kondensstreifen. Und da genau hat die Brennstoffzelle tatsächlich die Nase vorn gegenüber vom Triebwerk.
Statt den Wasserstoff wie Kerosin in einem Triebwerk zu verbrennen, wandelt die Brennstoffzelle den Wasserstoff elektrochemisch in Strom um und der Strom treibt Propeller an. Solche Brennstoffzellen arbeiten längst in Autos wie dem Mirai von Toyota oder auch in Stadtbussen von Mercedes. Aber um ein Flugzeug in die Luft zu bringen, braucht es noch einmal andere Kräfte. Und die Kraftzellen müssen noch viel leichter und kompakter werden als dieser dunkle Metallblock, der im Herz der Halle in einer Art Käfig hängt.
Das da oben, das Graue, das ist so ein sogenanntes Brennstoffzellen-Stack. Und die graue Masse, das sind die Platten, das sind praktisch die Brennstoffzellen selber, die einzelnen, die liegen so drin, so übereinander gestapelt sozusagen, ganz, ganz viele übereinander.
Mittlerweile holt Airbus 1,2 Megawatt aus dem Kraftpaket. Der Flieger soll 4 Propeller haben, die Leistung entspricht dann etwa 20 großen Lkw. Das reicht so gerade, um ein Flugzeug in der Luft zu halten, aber noch lange nicht, um es vom Boden weg nach oben in die Luft zu bringen.
Also die Energiedichte ist schon sehr gut. Da sind wir schon sehr hoch zufrieden, was die Energiedichte angeht. Aber das Ganze muss auch noch sehr viel leichter werden und kompakter. Am Ende soll es auch noch abheben.
Zum Abheben braucht ein Flugzeug nochmal deutlich mehr Energie. Und noch liefern die Zellen nicht die nötigen 2 Megawatt. Und das Titan, mit dem Airbus derzeit noch arbeitet, ist einfach zu schwer.
Erstmal müssen wir wissen, dass es geht und dass es funktioniert. Und dann müssen wir das auch noch mit viel leichteren Werkstoffen hinbekommen. Und bei dem, dass es funktioniert, da sind wir jetzt gerade dabei. Und dann müssen wir irgendwann den Übergang schaffen, auch noch zu neuen Werkstoffen.
Und neue, leichtere Werkstoffe sind nicht einmal das einzige Manko. In den Hallen auf Finkenwerder arbeiten sie zurzeit noch mit gewöhnlichem gasförmigem Wasserstoff. In einem Flugzeug ist für gasförmigen Treibstoff aber nicht annähernd genügend Platz. Das Gas muss also komprimiert und zu diesem Zweck auf minus 253 Grad hinuntergekühlt, das heißt verflüssigt werden. Und so ein Treibstoff nahe dem absoluten Nullpunkt bringt neue Probleme mit sich.
Nur um ein Beispiel zu nennen, es gibt heute noch keine Ventilhersteller, die Wasserstoffventile, sag ich mal, für diese Anforderungen, die wir in der Luftfahrt haben, herstellt.
Den flüssig-kalten Wasserstoff kann man auch nicht wie herkömmliches Kerosin in die Flügel pumpen. Es braucht sehr große, sehr spezielle Tanks an Bord.
Wie muss man sich so einen Tank vorstellen? Das ist im Grunde ähnlich wie eine Thermosflasche, sag ich mal, eine Thermoskanne. Es ist ein länglicher Körper, möglichst wenig Oberfläche, weil minus 253 Grad muss eben auch thermisch isoliert werden. Und die werden hinten im Heck voraussichtlich untergebracht, werden aber recht große Tanks, so wie man sich Tanks vorstellen kann, aber eben aus ganz anderem Material dann.
Auch tiefgekühlter flüssiger Wasserstoff braucht immer noch dreimal so viel Platz wie herkömmliches Kerosin. Und die großen Tanks nehmen sich den Platz dort, wo sonst zahlende Passagiere sitzen.
Die Tanks können nicht mehr wie bisher in den Tragflächen untergebracht sein, die müssen im Rumpf untergebracht sein. Und je größer sie sind, desto weniger Passagiere können mitfliegen.
Weniger zahlende Passagiere und dennoch noch ein Treibstoff, der deutlich teurer ist als herkömmliches Kerosin.
Wasserstoff wird immer ein Vielfaches vom heutigen Kerosinpreis bleiben. Deshalb genau sagen wir, das Gesamtflugzeug muss auch noch aerodynamischer werden. Es muss einfach grundsätzlich weniger Treibstoff verbrauchen als heutige Flugzeuge und entsprechend dann auch ökonomisch günstiger sein.
Welche Airline aber kauft ein Flugzeug, das weniger Passagiere transportiert und auch noch deutlich teureren Treibstoff braucht? Airbus hat lange unterschätzt, wie groß nicht nur die technischen, sondern auch die ökonomischen Hürden sind. Konzernchef Guillaume Faury hatte wenige Monate nach seinem Amtsantritt 2019, also vor 6 Jahren, ein ehrgeiziges Zieldatum gesetzt.
Es ist an der Zeit, eine neue Generation sauberer Technologien zu entwickeln. Unser Ziel bei Airbus ist es, das erste emissionsarme Passagierflugzeug der Welt zu bauen. Unser Ziel ist es, sie bis 2035 am Himmel zu haben.
Dieses Ziel, im Jahr 2035 einen Wasserstoffflieger auf den Markt zu bringen, hat Airbus über die Jahre hinweg immer wieder bekräftigt, aber mittlerweile kassiert. Anfang des Jahres, im Februar 2025, räumt der Konzernchef ein.
Wir kommen zu dem Schluss, dass ein Wasserstoffflugzeug machbar ist, technisch machbar ist. Aber wir müssen auch sicherstellen, dass es wirtschaftlich ist. Und eben dieser Teil wird länger dauern, als wir anfänglich annahmen.
Es braucht nicht nur ein Flugzeug, das mit Wasserstoff fliegen kann. Es braucht auch eine Industrie, die genügend Wasserstoff herstellt. Und zwar mit Hilfe erneuerbarer Energien, also sogenannten grünen Wasserstoff. Es braucht Pipelines, die den Wasserstoff verteilen, Anlagen, die ihn verflüssigen, Flughäfen, die ihn zur Verfügung stellen. Und das alles zu wettbewerbsfähigen Preisen.
Wir können nicht mit einem Flugzeug kommen, das niemand kaufen will, weil es im Betrieb zu teuer ist oder weil es auf den meisten Flughäfen gar keinen grünen Wasserstoff gibt. Wir müssen auf beide Teile der Gleichung schauen. Und da kommen wir zu dem Ergebnis, ja, es ist machbar, aber zweitens müssen wir die Performance des Brennstoffzellenfliegers verbessern, damit er auch wettbewerbsfähig ist, sobald er in Betrieb geht.
2035 ist gestrichen. Auf ein neues Datum will Airbus sich gar nicht mehr festlegen. Die Forschungsteams werden verkleinert, aber zugleich konzentriert. Statt in alle Richtungen zu entwickeln, sollen sich die Ingenieure nun fokussieren auf die Brennstoffzelle, die grünen Wasserstoff in Strom umwandelt. Das Flugzeug der Zukunft wird also kein Jet mit Verbrennungstriebwerk sein, sondern propellergetrieben. Für die Fliegerei sozusagen ein Schritt zurück in die Zukunft. Über den großen Teich nach Amerika oder ins ferne Asien kommt man mit so einem Wasserstoffflieger nicht. Der Platzbedarf für die Tanks an Bord wäre viel zu groß. Aber mittlere Strecken werden machbar sein, verspricht Forschungschefin Dreyer Langbett.
Selbst die kleinere Klasse wären ungefähr bei 1800 Kilometer, die ich damit fliegen kann. Und 100 bis 200 Passagiere sind so die verschiedenen Modelle. Das heißt durchaus, bis nach Mallorca komme ich damit schon mal.
Für die Langstrecke allerdings ist Wasserstoff auf absehbare Zeit keine Option. Das Einzige, was die Industrie sich für die großen Transatlantikstrecken vorstellen kann, sind die sogenannten nachhaltigen Treibstoffe, Sustainable Aviation Fuels, kurz SAF. Ein Treibstoff, der nicht aus Rohöl hergestellt wird, sondern synthetisch. Genau wie Wasserstoff ist auch synthetisches Kerosin viel teurer als herkömmlicher Treibstoff. Auch für synthetisches Kerosin gibt es noch viel zu wenige Produktionsanlagen. Aber als Treibstoff für Flugzeuge hat synthetisches Kerosin gegenüber Wasserstoff einen großen Vorteil. Man braucht dafür kein neues Flugzeug zu entwickeln. Man schüttet es einfach in die Tanks herkömmlicher Jets. Warum also die Anstrengung auf sich nehmen, ein ganz neues, ein Wasserstoffflugzeug zu entwickeln?
Mit synthetischem Kerosin können Sie bis zu 85% der Emissionen reduzieren. Das ist gigantisch, das ist gewaltig. Von daher müssen wir es auch, sag ich mal, so schnell wie möglich gleich in den nächsten Jahren auch umsetzen, damit wir das Ziel bis 2050 schaffen sozusagen. Aber es bleiben Emissionen übrig beim synthetischen Fuel. Und deshalb sagen wir, wir müssen auf grünen Wasserstoff geben. Nur dann werden wir wirklich carbon neutral, dann werden wir wirklich emissionsfrei.
85% weniger Emissionen sind eben nicht Net Zero, das Ziel, auf das sich die Weltluftfahrt für 2050 verständigt hat.
Der ARD-Infoabend.
Nachrichten. Um 20.30 Uhr mit Milad Kupay. Zwischen Israel und dem Iran folgt Angriff auf Angriff. Auch am Abend attackierten sich beide Länder gegenseitig. Israel wirft dem Iran vor, innerhalb kurzer Zeit eine Atomwaffe bauen zu können. Inwiefern Israel das iranische Atomprogramm langfristig eindämmen könnte, dazu äußerte sich Hanna Voss von der Friedrich-Ebert-Stiftung im Libanon auf NDR-Info.
Natürlich verfügt Israel über die technischen Mittel, diese Anlagen ganz gravierend zu schädigen. Da werden sie sicherlich zu gewissen Teilen drankommen. Langfristig halte ich das aber für eigentlich nicht machbar, weil höchstwahrscheinlich verfügt der Iran über viele, viele Anlagen mehr, auch tief unter der Erde verbaut, die ihm nicht bekannt sind. Das ist ein dermaßen ausgefeiltes System. Ich glaube, es ist möglich, es um Monate und vielleicht auch ein, zwei Jahre zurückzuwerfen. Ich glaube, es kann militärisch nicht komplett zerstört werden.
Hanna Voss von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Erstmals in der bundesdeutschen Geschichte sind die Verdienste aktiver und ehemaliger Soldaten mit einem nationalen Veteranentag gewürdigt worden. Bei einer zentralen Veranstaltung in Berlin sagte Bundestagspräsidentin Klöckner, der Veteranentag schaffe öffentliche Sichtbarkeit, Anerkennung und Respekt für alle, die in den Streitkräften unseres Landes gedient hätten. Bundesverteidigungsminister Pistorius bezeichnete die Bundesangehörigen bei einem Appell in Hamburg als zentralen Bestandteil der Gesellschaft sowie als Garanten für Frieden und Sicherheit in Deutschland und Europa. Ein unveröffentlichter Sonderbericht des Gesundheitsministeriums wirft dem früheren Minister Spahn schwere Versäumnisse vor bei der Beschaffung von Masken während der Corona-Pandemie. Das ergeben Recherchen von NDR, WDR und SZ. Aus Berlin, Birte Sennigsen.
Spahn hatte im Frühjahr 2020 den Maskenkauf zur Chefsache gemacht und ein besonderes Verfahren gewählt, das den Unternehmen einen festen Preis pro Maske garantierte, wenn sie innerhalb einer bestimmten Frist liefern. Insgesamt kaufte er Masken im Wert von knapp 6 Milliarden Euro, von denen am Ende ein Großteil vernichtet wurde. Laut Sonderbericht hat Spahn dabei nachweislich gegen den Rat seiner Fachabteilung gehandelt. Mit den Vorwürfen aus dem Bericht konfrontiert, sagt Spahn, er sei in der damaligen Notsituation bei der Beschaffung unkonventionelle Wege gegangen, weil die etablierten Beschaffungswege nicht funktioniert hätten.
Der neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Streeck, will Mediensucht zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit machen. Jugendliche nutzen viel zu viel Social Media, Streamingdienste oder Games, sagte Streeck der Zeitung Die Welt. Laut Streeck überprüfen nur wenige Plattformen, ob Jugendliche unter 16 Jahren ihren Social Media Account mit Zustimmung der Eltern einrichten. Und das Wetter in Norddeutschland. Nachts locker bis gering bewölkt, in Vorpommern anfangs ein paar Schauer, minimal 15 bis 10 Grad. Morgen Sonne und Wolken im Wechsel, nur vereinzelt Schauer, 18 bis 24 Grad und am Dienstag heiter bis wolkig bei 19 bis 27 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der ARD-Infoabend.
Israel greift den Iran an, um dessen Atomanlagen zu zerstören. Vielleicht auch, um mehr zu erreichen. Der Iran wehrt sich massiv, ist aber militärisch angeschlagen. Die Welt hat einen weiteren Kriegsherd, den sich wohl niemand gewünscht hat. Wir sprechen heute ausführlich darüber in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt. Der Angriff Israels auf den Iran kam nicht völlig überraschend, aber doch früher als von vielen erwartet, sollte doch eigentlich heute weiter über das iranische Atomprogramm verhandelt werden. Über 80 Ziele wurden in der vergangenen Nacht allein in Teheran angegriffen. Das meldet das israelische Militär. Und die Angriffe gehen auch jetzt weiter. In der Nähe des Flughafens von Teheran sollen Explosionen zu hören gewesen sein. Über die vergangene Nacht und was darüber bekannt ist, berichtet aus Tel Aviv Julio Segador.
Es waren zwei heftige Angriffswellen aus dem Iran, die die Menschen in Israel während der Nacht erlebten. Zunächst um kurz vor Mitternacht eine Angriffswelle mit ballistischen Raketen. Danach gegen 2 Uhr morgens wurde Israel mit Raketen und Drohnen angegriffen, auch aus dem Jemen. Zwar konnten die meisten Raketen vom israelischen Abwehrsystem abgefangen werden. In Tel Aviv und anderen Orten wurden dennoch Einschläge verzeichnet, etwa in Bat Yam, einer Stadt südlich von Tel Aviv. Hier wurde ein mehrstöckiges Gebäude schwer getroffen. Meir Yehuda, ein junger Mann aus Bat Yam, eilte gleich nach dem Einschlag zu dem Gebäude, um zu helfen. Als ich ankam, sah ich, dass das halbe Gebäude eingestürzt war. Die Hälfte des Gebäudes war weg. Wir hörten Menschen aus dem 5. und aus dem 10. Stockwerk um Hilfe rufen. Und dazwischen war das Feuer. Ich bin sofort reingerannt, trotz Alarm. Zuerst sah ich eine ca. 70-jährige Frau, die blutüberströmt war. Wir haben sie gleich vom Boden aufgehoben. Danach haben wir weitere, vor allem alte Menschen, rausgetragen, die sich nicht zu helfen wussten. Wir haben sie einfach zu den Rettungskräften getragen. 6 der bisher mindestens 13 Toten in Israel wurden aus diesem Gebäude in Bat Yam geborgen. Dutzende erlitten schwere Verletzungen. Keine andere Stadt in Israel wurde in der Nacht schwerer getroffen von der iranischen Offensive. Zvika Brod, der Bürgermeister von Bat Yam, zeigte sich im Interview mit dem israelischen TV-Sender Channel 13 geschockt. 61 Gebäude sind insgesamt beschädigt. Stand jetzt müssen wohl 6 davon abgerissen werden, vermutlich mehr. Der Schaden ist enorm. All die Gebäude, die sich in der Umgebung des getroffenen Gebäudes befinden, weisen Schäden auf, als wären sie direkt getroffen worden. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, alle Verschütteten zu bergen. Das kann Stunden dauern, vielleicht auch den ganzen Tag. Nahe Haifa, im Norden Israels, wurde auch eine Ölraffinerie beschädigt. Auch hier konnte das israelische Abwehrsystem die ballistischen Raketen aus dem Iran nicht abfangen. Der ehemalige Verteidigungsminister Yoav Gallant macht unterdessen deutlich, dass der Angriff Israels auf den Iran aus seiner Sicht dennoch richtig war. Stellen Sie sich vor, jede einzelne der Raketen, die hierher kommt, hätte einen nuklearen Sprengkopf. Die Iraner sind nicht weit davon entfernt. Wir konnten da nicht tatenlos daneben stehen. Wir mussten handeln. Es gibt keine Erfolge ohne Risiken. Eine Sache steht fest. Was in den letzten 48 Stunden im Nahen Osten geschieht, hat entscheidende Bedeutung. Auch deshalb setzt Israel seine Angriffe im Iran fort. Ein Armeesprecher rief die iranischen Bürger, die in der Nähe von Reaktoren und Rüstungsfabriken leben, im Nachrichtendienst X auf, die Gegenden zu verlassen. Es ist der erste Evakuierungsaufruf der israelischen Armee, adressiert an die Zivilbevölkerung im aktuellen Krieg mit dem Iran.
Julio Segador, Julio, lass mich nochmal nachfragen. Israel kündigt an, den Krieg auszuweiten. Kannst du schon konkretisieren, was das bedeuten wird?
Also ich denke, dass es zumindest bedeutet, der Krieg geht so lange, bis die Sicherheit Israels gewährleistet ist. Denn das ist ja auch der Grund für die Angriffe. Israel sieht sich in seiner Sicherheit gefährdet durch die atomare Bedrohung aus dem Iran und auch durch die militärische Bedrohung. Und deshalb ist es ja nicht verwunderlich, dass gerade diese beiden Bereiche ja die Hauptangriffspunkte sind des israelischen Militärs. Und wenn man die Äußerungen jetzt der führenden Politiker, ob es jetzt Benjamin Netanyahu ist oder auch Außenminister Saar, der heute mit seinem deutschen Amtskollegen Wadefuhl telefoniert hat, sich vor Augen hält, dann wird dieser Krieg noch länger dauern, dann wird es wohl noch länger zu Angriffen kommen, bis eben die komplette militärische und vor allem auch nukleare Infrastruktur zerstört ist. Ob das einfach so gelingt, das ist die große Frage, denn wir wissen ja gerade bei der nuklearen Infrastruktur, die liegt tief unter dem Boden, teilweise bis zu 100 Meter. Da braucht es dann schon, ja, vermutlich die US-B-52-Bomber, die bestückt sind mit schweren, bunkerbrechenden Bomben. Das kann das israelische Militär nicht leisten. Da müssten also die Amerikaner mit einsteigen. aber das ist ja noch eine offene Frage. Also der Krieg wird auf jeden Fall weitergehen, das ist völlig klar. So schnell wird er nicht beendet. Experten sagen, mindestens eine, möglicherweise noch zwei Wochen wird Israel den Iran angreifen. Ob dann auch die Kriegsziele erreicht werden, nämlich dass die nukleare Bedrohung wirklich ausgeschaltet werden kann, das ist die andere Frage.
Tja, Israel will Irans Fähigkeit ausschalten, Atomwaffen zu bauen, hast du eben gesagt. Klar, so weit, so nachvollziehbar. Aber geht es vielleicht noch um mehr, um den Sturz des Mullah-Regimes? Ich drück's mal so aus.
Also ich denke, dass das sicherlich auch ein Argument ist und ein Grund ist. Und es gab ja gestern von Benjamin Netanyahu eine Rede, wo er sich an das iranische Volk auch gerichtet hat und gewandt hat und er sehr, sehr deutlich gesagt hat, dass das iranische Regime, ein Regime, das ja die eigene Bevölkerung, nach Benjamin Netanyahus Worten, unterdrückt, dass dieses Regime so schwach ist wie nie zuvor. Er hat auch gestern nochmal am Abend in einer Videobotschaft gesagt, dass die führenden Militärs, die noch am Leben sind, ihre Koffer schon packen, hat er wörtlich gesagt, und versuchen, aus dem Land zu kommen. Da ist natürlich viel verbal, viel Rhetorik mit dabei. Ob das nun so stimmt, das können wir hier sehr, sehr schlecht beurteilen. Aber natürlich spielt das im Hinterkopf, dass möglicherweise auch von innen heraus die Menschen sich gegen dieses Regime wenden sollen. Das ist die Hoffnung Israels. Militärisch allein kann das nicht gelingen. Dazu ist der Iran ein viel zu großes Land, hat eine viel zu starke militärische Macht auch im Inneren mit sehr, sehr vielen Soldaten, mit den Revolutionsgarden. Also das kann nur mit der Luftwaffe und ohne Bodentruppen sicher nicht geschehen. Und Bodentruppen wird es auf gar keinen Fall geben. Ist ja auch zu weit weg, der Iran, von Israel.
Du hast die militärische Macht des Iran angesprochen, die ja doch immer noch groß ist, trotz der Schwächung. Hat sich Netanyahu ja zumindest etwas verrechnet? Die Gegenwehr ist weiterhin groß, stark genug, um für Opfer und große Schäden in Israel zu sorgen. Kommt das unerwartet?
Also ich glaube ganz ehrlich, dass es eigentlich weniger ist, als man erwartet hat an Gegenwehr, weil man wusste um die Möglichkeiten. Da wurde immer so spekuliert, dass der Iran etwa 2000 ballistische Raketen hat, Drohnenarsenal dazu, dass man überhaupt nicht überschauen kann, weil sie ja selber die Drohnen produzieren, zum Teil ja auch an Russland exportieren. Aber ehrlich gesagt war die Gegenwehr bisher nicht so stark. Und das liegt natürlich daran, dass man sehr, sehr strukturiert und koordiniert vorgegangen ist von Seiten des israelischen Militärs. Man hat schon im Oktober eigentlich die gesamte Luftabwehr größtenteils ausgeschaltet. Und das ist jetzt auch wieder geschehen. Man hat dann wirklich strategisch wichtige Ziele angeflogen und sehr geschädigt, beispielsweise die Flughäfen, Teile der iranischen Luftwaffe, wie wir gesehen haben auf Satellitenbildern. Also da geht man schon sehr, sehr koordiniert vor. Mich erinnert das alles ein wenig, und jetzt gehe ich ganz weit in die Geschichte zurück, an den Sechstagekrieg 1967, als es ja eine deutliche Überlegenheit der Ägypter damals gab und Israel ist mit einem Präventivschlag dem Ganzen zuvorgekommen und hat damals fast die komplette Luftwaffe der Ägypter zerstört. Ähnlich hat man jetzt wieder gehandelt, erst mit der Luftabwehr und jetzt auch mit strategisch wichtigen Dingen wie etwa die Luftwaffe oder dann natürlich die ganzen Militäreinrichtungen. Es sind sehr, sehr viele Kasernen angegriffen worden im Iran. Also ich kann mir vorstellen, dass man natürlich schon um die militärischen Möglichkeiten des Iran hier weiß, aber man geht davon aus, dass man klug und koordiniert gehandelt hat. Und ein Experte hat heute gesagt, wir wissen um die militärischen Möglichkeiten des Iran, deshalb ist Offensive unsere beste Defensive, dass wir möglichst viel im Iran zerstören, denn das kann uns dann am wenigsten Schaden zufügen.
Ja, interessant, wenn du das sagst, und sehr glaubwürdig. Julio, du sitzt ja in Tel Aviv, du hast das, was der Iran an Gegenwehr bietet, ja auch ja zu ertragen, zu erleiden, wie auch immer. Kommen wir nochmal auf die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft zu sprechen. Du hast eben gesagt, es gibt die Hoffnung, klar, nachvollziehbar, dass sich vielleicht die iranische Gesellschaft gegen die Mullahs wendet. Wie sieht es denn mit dem Teil der israelischen Gesellschaft aus, der ja auch nicht nur wegen der Geiselfrage in Gaza strikt gegen Netanyahu ist? Wie ist da die Lage im Moment?
Ja, das ist sehr, sehr interessant, weil die Menschen, die auf die Straßen gegangen sind, die können momentan ja nicht auf die Straßen gehen, weil wir hier im Ausnahmezustand sind und es eigentlich auch verboten ist, dass man größere Versammlungen in der Öffentlichkeit ausrichtet. Aber Es ist auch so, dass diese Menschen im Grunde den Kurs, den Benjamin Netanyahu und seine Regierung jetzt eingeschlagen haben, auch unterstützen, weil man natürlich in den vergangenen Monaten und auch seit Beginn des Gazakrieges, aber auch schon zuvor gesehen hat, dass die Terrormilizen und die Terrororganisationen, gegen die man sich in der Vergangenheit wenden musste, also die Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah im Libanon oder die Houthi im Jemen, dass die ja alle nur sozusagen am verlängerten Arm des Iran sind. Sie sind sogenannte Proxys und dass eigentlich der Kopf der Schlange der Iran ist. Und der Kopf soll der soll jetzt, um es mal salopp und sehr bildlich zu sagen, abgeschlagen werden. Und da stehen die Menschen dahinter. Es gibt Kritik und die Kritik kommt vor allem von den Angehörigen der Geiselopfer, weil sie sagen, dass jetzt der Gazastreifen und das Schicksal der Geiseln, der 55, die immer noch in der Hand der Hamas sind, wobei vermutlich da nur noch die Hälfte lebt, aber dass hier dieses Schicksal ja völlig aus dem Blick geraten ist, weil jeder nur noch über den Iran redet. Und da ist viel Wahres dran. Und gestern hat die Regierung ja ganz offen auch gesagt, unsere Hauptfront ist jetzt der Iran. Und da rückt Gaza natürlich in den Hintergrund.
Julio, einmal noch ein Blick in die Zukunft mit der Hoffnung vielleicht auf Waffenstillstand, Frieden, wie auch immer. Wer könnte in diesem Konflikt für Deeskalation sorgen?
Also der Einzige, der wirklich, glaube ich, auch Benjamin Netanyahu überreden könnte, wäre US-Präsident Donald Trump. Aber wir wissen natürlich nicht genau, welches Spielchen hier Trump wirklich treibt. Ob er wirklich auf einen Verhandlungsweg setzt. Er hat ja gestern auch nochmal betont, der Verhandlungsweg steht für den Iran weiter offen, was die Atomgespräche anbelangt. Auf der anderen Seite sagt man im Iran, was hat es für einen Sinn, wenn wir hier permanent angegriffen werden, nicht zuletzt auch mit Unterstützung der USA, die ja Waffen liefert und auch das israelische Abwehrsystem unterstützt. Was hat es da für einen Sinn, mit den USA zu verhandeln? Also Trump wäre der Einzige, aber man wird aus ihm nicht genau ganz schlau, was er wirklich bezweckt. Auf jeden Fall hat er grünes Licht gegeben und man kann davon ausgehen, dass er vorher informiert war, dass Israel den Iran angreifen wird und dass das sicherlich auch im Einvernehmen mit ihm und mit den USA geschieht.
Julio Segadon aus unserem Studio in Tel Aviv war das. Julio, danke und pass auf dich auf.
Sehr gerne, danke.
Zu Pia Masurczak nach Istanbul. Sie beurteilt die Lage im Iran von dort aus. Pia, wie schlimm sind die Opferzahlen, vor allem auch in Teheran?
Ja, zu den Opferzahlen können wir gar nicht so viel sagen, weil es da keine offiziell bestätigten Zahlen gibt. Es sollen für die Provinz Teheran allein 60 Personen getötet worden sein, 20 davon Kinder. Wir sprechen hier von Zivilisten und Zivilistinnen. Das ist allerdings noch eine Zahl, die von Freitagnacht oder von Freitagmorgen kommt. In der Zwischenzeit dürften mehrere Menschen hinzugekommen sein. Auch bei den Verletzten soll es in die Hunderte gehen. Wir können es aber schlicht nicht sagen, weil wir uns das gewissermaßen aus den Medienberichten zusammenklauben müssen. Klar ist, dass neben den Zivilistinnen und Zivilisten auch hochrangige Militärs und Wissenschaftler getötet wurden. Da ist die iranische Regierung relativ schnell mit der Bestätigung. Da wissen wir relativ konkret, um wen es sich handelt.
Der Iran droht mit Gegenwehr, mit heftigem Widerstand. Die Rede ist immer vom sogenannten wahren Versprechen des iranischen Militärs. Was ist denn davon auf Dauer zu erwarten?
Das ist die große Frage. Letztlich geht es ja darum, wie groß sind die Waffenarsenale des Iran, wie gut sind die bestückt. Man ist bislang davon ausgegangen, dass es allein 2000 ballistische Raketen geben soll, die der Iran abfeuern kann. Wie viele davon jetzt schon auf dem Weg nach Israel waren bislang, das lässt sich nur schwer schätzen. Hunderte vermutlich. Wie viele davon ihr Ziel erreicht haben, das können ja die israelischen Kollegen gut beschreiben. Einige sind eingeschlagen. Es gibt ja auch Tote und Verletzte in Israel. Der Großteil kann wohl von der israelischen Luftabwehr abgefangen werden. Das große Problem dahinter ist immer, dass diese Luftabwehr, die kann durch die schiere Masse der iranischen Raketen teilweise überwältigt werden. Dazu kommen ja auch noch Drohnen iranische. Das Land stellt quasi alles in Eigenproduktion her, kann also auch nachliefern. Wie schnell das geht, wie schnell möglicherweise sich leerende Waffendepots wieder gefüllt werden können, die aber auch von den Israelis angegriffen werden, das kann man von außen wahnsinnig schlecht beurteilen. Also es ist schwer zu sagen, wie lange der Iran diese Art von Bombardements in Richtung Israel aufrechterhalten kann.
Ja, Pia, wir bleiben beim Blick von außen, richtig klar, nicht so einfach mit den bewertbaren Fakten. Trotzdem schauen wir nochmal auf das, was du eben hier auch schon gesagt hast. Viele Wissenschaftler sind getötet, Anlagen zerstört, zumindest teilweise. Ist denn die Fähigkeit des Iran, Atomwaffen zu produzieren, schon jetzt, ja, auf lange Sicht am Ende?
Also Experten gehen ja davon aus, ganz allgemein, dass man dieses iranische Atomprogramm nicht militärisch beenden kann, nicht durch Militärschläge einfach so zerstören kann. Das hat mehrere Gründe. Zum einen geht es dabei um die beiden wichtigsten Anlagen in Natanz und in Fordow. Die sind tief unter der Erde, also mehrere hundert Meter unter der Erde. Dafür braucht es bunkerbrechende Bomben. Die können, das sagen Militärexperten, eigentlich nur mit Hilfe der USA eingesetzt werden durch Israel. Die USA distanzieren sich ja von diesen Militärschlägen insofern, als dass sie sagen, sie sind daran nicht beteiligt. Iran hinterfragt das gewissermaßen. Was wir wissen konkret über Schäden in Natanz beispielsweise, das kommt unter anderem auch von der Internationalen Atomenergiebehörde, die sagt, die Schäden, die sind wohl oberflächlich, also bei den oberflächlichen Anlagen, nicht bei den tief unter der Erde gelegenen. Es soll unter anderem die Stromversorgung getroffen sein. Inwiefern das jetzt Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit, die mittelfristige Funktionsfähigkeit dieser Anlagen hat, das ist schwer zu beurteilen. Klar ist aber auch, dass das Zentrifugenprogramm beispielsweise, das ja elementar ist, um Uran anzureichern, das kann wohl relativ schnell wieder aufgebaut werden. An Material mangelt es auch nicht. Das könnte unter anderem auch durch Partner wie Russland geliefert werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das Atomprogramm hiermit ein für alle Mal beendet ist, die ist eher gering.
Wie verhält sich denn die iranische Opposition? Die könnte ja, in aller Vorsicht sage ich das, die könnte sich ja auch freuen. Wie ist es denn wirklich realistisch? Angst, Zusammenhalt aller im Land, das passiert ja in solchen Situationen, oder doch Hoffnung auf einen Sturz des Regimes?
Die iranische Bevölkerung, die lässt sich schwer über einen Kamm scheren. Da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Perspektiven. Es gibt einen gewissen, eher kleinen Teil regimetreuer Iranerinnen und Iraner. Die sehen wir ja auch regelmäßig bei organisierten Demonstrationen auf der Straße. Es gibt eine große Menge der Bevölkerung, die das Regime, die Regierung kritisiert oder gar vollständig ablehnt. Das hat auch mit der wirtschaftlichen Situation im Land zu tun. Die ist schlecht, die ist dramatisch schlecht. Das ist in den letzten Jahren immer schlimmer geworden. Also große Teile der Bevölkerung sind verarmt, die ehemalige Mittelschicht ist mittlerweile einfach in die Armut abgerutscht. Auch das sorgt natürlich für heftige Kritik. Ob jetzt schnell Proteste ausbrechen können, wie wir sie beispielsweise vor 2 oder 3 Jahren gesehen haben, nach dem Tod von Jina Mahsa Amini, das wage ich ehrlich gesagt im Moment zu bezweifeln. Die Menschen, das muss man sich auch vorstellen, sind ja jetzt seit 3 Tagen Bombardements ausgesetzt, insbesondere in den Großstädten. Das sind ja auch oft die Zentren für Proteste. Anders als in Israel gibt es im Iran in den Großstädten auf dem Land sowieso nicht keine Bombenschutzkeller oder Ähnliches, zumindest nicht ansatzweise in der Menge wie in Israel, in die sich die Menschen flüchten können. Und was auch offensichtlich geworden ist, das haben wir jetzt mit unseren Mitarbeitern im Iran besprochen, das hören wir von unterschiedlichen Stimmen aus dem Iran, dass die Iranerinnen und Iraner Israel jetzt nicht als Befreier betrachten und auch Israel nicht als Befreier haben wollen im Land. Das ist, glaube ich, eine Stimmung, die zieht sich durch weite Teile der Bevölkerung.
Ja, das ist, so darf ich das sagen, irgendwie auch nachvollziehbar. Natürlich, trotzdem schauen wir noch mal darauf, dass ja Netanyahu ganz offenbar, das sagen Experten, er selber hat das zumindest in einer Rede angedeutet, auch das Zweitziel hat, iranische Mullahs zu stürzen. Ist das realistisch?
Das ist jetzt die große Frage.
Das ist sie allerdings, ich stelle sie einfach mal, genau.
Ich möchte das insofern kurz abbiegen und mit einer Gegenfrage beantworten, weil unklar ist, was kommt denn danach? Das wissen wir einfach nicht. Ich weiß auch nicht, ob die israelische Regierung eine Vorstellung davon hat, wer dann das Land regieren soll. Es war ja im Laufe der Proteste vor 3 Jahren immer mal wieder die Rede davon, könnte das Regime stürzen. Würden dann vielleicht die Revolutionsgarden die Macht übernehmen? Wäre das tatsächlich eine Verbesserung? Würde das Militär putschen? Das wissen wir schlicht nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es dafür einen konkreten Plan gibt, den man jetzt weiter verfolgt auf israelischer Seite. Man muss immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass im Iran es wirklich massive militärische Strukturen gibt. Das ist einerseits das reguläre Militär, die reguläre Armee, andererseits die Revolutionsgarde. Das ist quasi eine Parallelstruktur. Die hat auch unter anderem eine Luftwaffe beispielsweise. Und dazu kommen noch Milizen in der Bevölkerung. Das geht in die ja fast an die Millionen, könnte man sagen, bewaffnete Einheiten im Iran selbst. Gegen eine solche Macht aufzustehen von Seiten der Bevölkerung, selbst wenn das Land im Chaos versinken sollte, ist so unkalkulierbar, dass man sich schon die Frage stellen muss, wer soll denn an die Stelle des Regimes im Moment in dieser Situation einfach so treten können?
Dann noch mal schnell eine letzte Frage. Pia, wer kann denn, wir schauen jetzt mal in die Zukunft im Sinne von Waffenstillstand und dann doch Friedensbemühungen, wer kann aus iranischer Sicht vermitteln?
Also es sieht so aus, als würde der Oman seine Vermittlerrolle weiter beibehalten. Wir haben jetzt Medienberichte gehört, nach denen auch Zypern wohl angefragt wurde, zwischen Iran und Israel zu vermitteln. Das ist eine Aussage aus Zypern, der zyprischen Regierung. Da wissen wir schlicht nicht, inwieweit das aus dem Iran angefragt wurde. Da gibt es von Seiten Teherans keine Bestätigung. Und die Kanäle, die es natürlich jetzt auch im Laufe dieser Atomgespräche gab, die werden sicherlich genutzt. Angeboten hat sich weiterhin, wie gesagt, der Oman. Das scheint mir im Moment auch der in Anführungszeichen natürliche Vermittler in dieser Situation zu sein.
Pia Mazurczak war das zur Lage im Iran. Danke, Pia.
Sehr gerne.
Soweit unser umfassender Schwerpunkt zum Konflikt Israel-Iran. Wir schauen jetzt noch einmal in einen anderen Teil der Welt zu einem ungleich friedlicheren Thema. Die weltweite Zwillingsrate liegt bei etwa 1 Dutzend pro 1000 Geburten. In Nigerias Hauptstadt der Zwillinge Ibo-Ora sind es 4-mal so viel. In fast jeder Familie gibt es Zwillinge. Forscher rätseln, warum das so ist. Möglicherweise spielen genetische Faktoren eine Rolle. Die Einwohner von Ibo-Ora meinen dagegen, dass es an einer aus Okra-Blättern gekochten Suppe liegt. Einmal im Jahr gibt es in der Stadt ein Zwillingsfestival. Antje Dikans.
Es wird gefeiert in Ibo-Ora. In der Stadt im Südwesten Nigerias sind hunderte Zwillingspaare zusammengekommen. Einmal im Jahr treffen sie sich hier zu einem Festival. Weit reisen müssen sie dafür nicht, denn Geburten im Doppelpack gibt es in der Region häufig. Ibo-Ora wird auch die Zwillingshauptstadt der Welt genannt. Während Bands für Stimmung sorgen, posieren die Zwillingspärchen für Fotos. Alle haben sich komplett identisch angezogen. Zwei kleine Mädchen, circa 4 Jahre alt, tragen schicke lilafarbene Kleider und passende Kopftücher. Ihre Mutter ist sehr stolz auf die beiden. Ich habe mich schon, als ich klein war, für Zwillinge interessiert. Ich bin die Einzige in unserer Familie, die kein Zwilling ist. Meine Mutter hat 5-mal Zwillinge bekommen. Es hat mich glücklich gemacht, sie anzuschauen. Ich habe so gehofft, dass ich selbst Zwillinge bekomme, damit ich ihnen die gleichen Kleider und Schuhe anziehen kann. Jetzt ist das wahr geworden. Die weltweite Zwillingsrate liegt bei etwa 1 Dutzend pro 1000 Geburten. In Ibo-Ora sind es rund 50, das ist mehr als 4-mal so viel. Darunter sind sowohl eineiige als auch zweieiige Zwillingspärchen. Woran das liegt, haben Forscher bisher nicht eindeutig klären können, sagt Arzt Gaffar Amo der Nachrichtenagentur Reuters. Es hat viele Versuche von Wissenschaftlern gegeben, das Rätsel der Mehrlingsgeburten in Ibo-Ora zu lösen. Ein wichtiger Faktor, der identifiziert wurde, ist die Genetik. Von Generation zu Generation wird die Veranlagung, Zwillinge zu bekommen, weitergegeben. Doch für viele Einwohner von Ibo-Ora ist das nur die halbe Wahrheit. Sie sehen noch ganz andere Gründe. Eine ältere Frau im Dorf, die dafür bekannt ist, dass sie sich besonders gut mit Kräutern auskennt, bereitet einen Brei zu. Er wird aus Maniokwurzeln gemacht. Dazu kommt eine grüne Suppe, die vor allem Okraschoten enthält. Ein ganz traditionelles Essen in der Region. Wenn du das gegessen hast, bekommst du Kraft, sagt die Frau. Das gibt viel Stärke. Die nährstoffreiche Ernährung soll die Zahl der Zwillingsgeburten steigen lassen. Wissenschaftlich belegen lässt sich das aber nicht. Die Organisatoren des Festivals sind natürlich selbst Zwillinge. Die Brüder organisieren das Event jetzt schon seit ein paar Jahren und sehen immer mehr Zuspruch. Sie hoffen, dass künftig auch Zwillingspaare aus anderen Teilen der Welt anreisen, sagt einer von ihnen. Die Einzigartigkeit von Zwillingen liegt in der Kultur. Sich gleich anzuziehen zum Beispiel. Wir sind wie eine große Gemeinschaft. Wir haben es uns nicht ausgesucht, Zwillinge zu werden. Es ist einfach unser Schicksal. Die Brüder planen, demnächst ein Dorf nur für Zwillinge zu gründen. Doppelt sehen ist da dann garantiert. Wie jetzt schon einmal im Jahr auf dem Festival in Iboora.
Antje Dekans war das über Nigeria. Und das war auch Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Patrick Buchmüller. Israel und der Iran haben weiter Raketen aufeinander abgefeuert. Aus der iranischen Hauptstadt Teheran wurden Explosionen gemeldet. In Israel wurde wieder Raketenalarm ausgelöst. Ministerpräsident Netanyahu besuchte in einem Vorort von Tel Aviv ein Haus, in das eine Rakete eingeschlagen war. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Wer in einem Schutzraum bleibt während der Angriffe, sei sicher, versprach Netanyahu, der selbst in einem Hochsicherheitsbunker übernachtet. Immer wieder gab es Buhrufe aus der Menge. Israels Verteidigungsminister Katz sagte ebenfalls vor Ort, niemand wird uns in die Knie zwingen. Wir werden der Schlange den Kopf abschlagen und ihr die Haut abziehen, drohte er der Führungsspitze im Iran.
In Deutschland ist zum ersten Mal der Veteranentag begangen worden. Auf zahlreichen Veranstaltungen wurden die Verdienste der aktiven und ehemaligen Soldaten gewürdigt. Verteidigungsminister Pistorius sagte bei einer feierlichen Offiziersbeförderung in Hamburg, die Angehörigen der Bundeswehr gehörten in die Mitte der Gesellschaft. Sie garantierten Frieden und Sicherheit in Deutschland. Sie verdienten daher Anerkennung und Respekt. Der Bundestag hatte den jährlichen Veteranentag vergangenes Jahr beschlossen. Auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt hat es einen Angriff durch Vermummte mit Schlagwerkzeugen gegeben. Sie konnten unerkannt fliehen. Zwei Teilnehmer der Veranstaltung wurden leicht verletzt. Brandenburgs Innenminister Wilke verurteilte vor Ort den Angriff.
Dieses Land besteht auch auf den Füßen, dass wir das Recht haben auf Meinungsäußerung und Demonstrationen und Versammlungen. Und wenn man das nicht mehr gefahrlos machen kann, dann geht es uns alle an. Das heißt, dieser Angriff dort war nicht einfach nur ein Angriff auf eine Veranstaltung, sondern ein Angriff auf die Art unseres Zusammenlebens und deswegen auch etwas, was wir allesamt auch wo wir uns gegen zur Wehr setzen müssen, was wir so nicht akzeptieren dürfen.
Brandenburgs Innenminister René Wilke. An einem Baggersee in Treuenbrietzen ist ein Mann bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Laut Polizei ging er am Wochenende im See im Kreis Potsdam-Mittelmark beim Schwimmen plötzlich unter. Andere Bargäste zogen den 54-Jährigen umgehend aus dem Wasser. Die Wiederbelebung blieb aber erfolglos. Es soll sich um einen rumänischen Staatsbürger handeln, der für eine Firma in Deutschland tätig war. Die Füchse Berlin haben den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte verpasst. Der deutsche Handballmeister verlor in Köln das Endspiel gegen den Bundesliga-Rivalen Magdeburg mit 26:32. Soweit die Nachrichten.